bei diesen zwei Stichworten. Unsere ganze gesellschaftliche Entwicklung lässt sich auf einfachste Weise von den gelesenen Bibelstellen ableiten. Eines muss euch klar sein. Das, was hier Salomo von sich gibt, alles ist eitel, alles ist nichtig, alles ist Haschen nach Wind. Das ist vollendeter Lebenspessimismus. Und die Folge davon, von diesem vollendeten Lebenspessimismus, ist die Aussteigergesellschaft. Was ist geschehen? Die Wiederaufbaugeneration von Deutschland, die sich selbst nichts mehr gönnte, hat einer jungen Generation alles zu Füßen gelegt. Diese junge Generation ist aber nicht bereit, diesen selbstlosen Einsatz ihrer Eltern zu bringen. Wofür auch? Was haben die vom Leben gehabt? Fangen an, das Leben zu genießen, und deren Generation ist die Aussteigergeneration, weil sie sagt, weder die noch die haben etwas vom Leben gehabt. Und so kam die Alternativwelle in den 60er Jahren an. Die Alternativwelle hat zur Folge gehabt, no future, 70er Jahre Nullbock. Wieso? Wieso soll ich das? Wenn ich mit einer 4 die Schule verlasse, kriege ich genauso eine Stelle? Die Lehrer haben es gesagt. Was willst du dich anstellen? Die haben zu meiner eigenen Tochter gesagt, die eine 1 wollte in einem Fach. Na hör mal, eine 2 ist doch eine gute Zensur. Lass doch, begnüge dich doch an einer 2. Ich habe meinen Kindern gesagt, ob sie eine 1 oder eine 4 heimbringen, die sind mir auf beide Fälle angenehm, sind meine Kinder und bleiben meine Kinder. Aber, habe ich zu ihnen gesagt, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. Ich sage, Gott hat dir die Fähigkeit gegeben, eine 1 zu schreiben, und wenn du das nicht tust, ist es Sünde. Deine 2 ist Sünde. Weil es Faulheit ist, denn Gott hat dir die Chance gegeben, sogar ganz bequem eine 1 zu machen, musst dich nicht mal anstrengen. Das haben sie begriffen. Wenigstens teilweise. Und jetzt kam die Null-Bock-Stimmung, da kam die Wirtschaftskrise zum ersten Mal, kam der Schock. Und was geschah plötzlich? Die mit ihren 4, die bekamen keine Lehrstelle mehr. Jetzt kam das große Aufwachen. Und ganz allmählich kehrt wieder zurück, da wo man schon vernünftig geworden ist, Leistung. Aber davon lebt man nicht. Jetzt hat man festgestellt, die Nullbox-Stimmung, die No-Future-Stimmung, Ende der 70er Jahre, macht die Menschen krank. Die Menschheit von morgen ist ein Krankenhaus von Neurotikern. Also, wunderbar vorbereiteter Boden für die New Age-Stimmung. Was ist New Age? Hoffnung. Wo hat New Age-Stimmung den Anker hingeworfen? Wo ist New Age verankert? Wohin ist New Age ausgerichtet? Auf allen Registern, auf allen Kanälen kannst du über New Age Hoffnung bekommen. Und diese sich selbst zerfleischende Gesellschaft kann unter New Age wieder aufatmen. Sogar der Staat fördert New Age, weil der Staat nicht existieren kann in einer No-Future-Gesellschaft. Die Schule fördert New Age, weil ein Klassengeist nicht Positives bringt in der No-Future-Stimmung. New Age, New Age, New Age, auf allen Kanälen gezogen. Die Medien machen ganz tüchtig mit. New Age, die Rettung unserer Gesellschaft. Kannst du sehen, das ist alles Ersatz für das, was hier fehlt. Die Gemeinschaft mit Gott. Das ist, wie ich das oft im Bild darstelle, bei uns auf dem Bauernhof in meiner Kindheit, kam Montagmorgen, 6 Uhr, der Metzgerbursche holte die Sau aus dem Stall und trieb die dann so vor sich her in Schlachthof. Im Dorf. Der hatte einfaches Spiel, der brauchte nur ein paar Bohnen. Der Bauer hat, wir haben der natürlich nichts mehr zu fressen geben dürfen, war er nicht. Also die hatte Hunger. Der hatte nur ein paar Bohnen in der Tasche und da lief er einfach und weiß die hin und die grunzen hinter mir der Bohne her. Und wohin geht's? In Schlachthof. So steht es in den Sprüchen. Die Torheit, dort als Hure dargestellt, wird die Männer zur Schlachtbank führen, wie der Ochse zur Schlachtbank geführt. New Age ist nichts anderes als diese Bohnen des Teufels, mit denen er die Gesellschaft in die Hölle führt. Und die rennen hinterher. Das muss uns klar sein. New Age geht bis in die christliche Gemeinde hinein. Warum? Aus dem einfachen Grund. Ein Christ, der keine Befriedigung hat in Gott, sucht seine Befriedigung, wenn ein Ersatzangebot kommt, immer so. Das ist doch selbstverständlich. Und darum hat New Age unter dem frommen Gesicht, und wer die New Age-Bewegung in ihren vielfältigen Schattierungen studiert, stellt fest, dass New Age bibelfromm sein kann. Mit Bibelzitaten, mit geistlichen Gesetzen arbeitet. Christlichen, biblischen Gesetzen arbeiten kann. New Age ist ein Chamäleon. Passt sich jedem, der etwas braucht, einfach an und bietet Hoffnung, Ersatz. Bloß nicht Gemeinschaft mit Gott. Im Spiritismus mit Geistern und in der Selbsterlösung mit sich selbst. Und da oben, da ist dieser Mensch, der in dieser Verlorenheit dahin treibt. Wer hat den Menschen geschaffen? Gott. Glauben wir, dass Gott sich zur Ruhe setzen kann, wenn sein Geschöpf in die Irre läuft? Was ist die Definition göttlicher Liebe? Das ist diese ewige Bewegung hin zu den Menschen. Gott kann sein Geschöpf nicht lassen. Weißt du, dass der Herr mir nachgeht, wenn ich ihn davonlaufe? Er begleitet mich. Er geht mir nach. Er kann sein Geschöpf nicht lassen. Und er hat nur ein Ziel. Du Mensch, dreh dich doch um und nimm Gemeinschaft mit mir auf. Und das kann ich an jedem Ort, wo immer ich bereit bin, mich umzudrehen. Warum? Weil der Herr immer da ist. Stehe vor der Tür, stehe vor der Tür. Manchmal wird das ausgelegt nur für Ungläubige. Evangelisation. Stimmt, wenn es die Haustüre ist. Aber das kann auch die Wohnungstüre sein, das kann auch die Tresortüre sein. Da steht der Herr vor der Türe und wartet und wartet und wartet und wartet und wartet. Er begleitet uns in die Tiefen. Er ist ja Mensch geworden. Er hat ja den Himmel verlassen. Er hat das ja in seiner Fleischwerdung bewiesen. Da ist ein suchender Gott. Wer hat denn den Adam und die Eva gesucht? Und diese Bibelstellen habt ihr alle auf Seite 2. Wer hat denn den Adam besucht? Adam, wo bist du? Als er gefallen war. Das war doch Gott. Warum bin ich hier? Weil ich mich bekehrt habe. Falsch. Weil Gott mich gesucht hat. Könnt ihr wieder sehen? Wenn ich in meinem Christenleben sage, weil ich mich bekehrt habe, dann ist meine Ausrichtung bereits eine falsche. Schon wieder bin ich bei mir. Schon wieder trage ich die Verantwortung. Schon kommen wieder Fragen, ach so, ja, dann kann ich Gott auch Adieu sagen. Adieu, Adieu, Französisch Gott. Interessant. Wer hat mich besucht? Was ist der Grund, dass ich hier, weil Gott die Initiative ergriffen. Warum darf ich gerettet sein? Weil Gott. Warum werde ich im Himmel sein? Weil Gott. Nie weil ich. Nie weil ich. Und sofort kommt in mein neues Leben, nach der Bekehrung, in mein Christenleben, genauso eine Perspektive hinein. Als Weltmensch, ich bin von Gott geschaffen, bin Gott verantwortlich. Als Christ, Ich bin von Gott geschaffen und ich bin von Gott erlöst. Gott hat ein doppeltes Recht an. Wenn es das klar wird, fängt unser Christenleben an, eine Revolution zu erleben. Es ist eine Veränderung von innen heraus. Das ist nicht etwas, was wir anlernen. Das sind nicht Dogmen, die wir uns einprägen, sondern das ist eine Haltung meines Lebens. In 2. Mose 3, da findet ihr den suchenden Gott Israel gegenüber. Da säuft Israel unten in Ägypten. Und da sagt Gott, ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Das ist mir nicht verborgen. Ich sehe die schmachtende Sklavenschar da unten in Ägypten. Israel, ich habe einen wunderbaren Plan für dich. Ich habe ein Land, da Milch und Honig fließt für dich. Ich will euch ausführen. Gott will nicht, dass ich in der Sklaverei Ägyptens lebe. Gott will, dass ich in Kanaan lebe. Nie ist es wahr, dass Gott selbst zufrieden mich in meinem unmöglichen Zustand sieht und mir nur zuschaut. Das ist nicht wahr. Gott sieht mich und möchte mir immer helfen. Gott hat immer beide Hände voll Segen. Aber ich strecke meine nicht aus. Gott kann mir es nicht nachwerfen. Jeremia, wenn ihr einmal den Propheten Jeremia lest, nehmt einen Stift. Ich habe das getan. Und ich sage das, weil das zum ganz großen Segen wird. Ihr wisst, dass Jeremia der weinende Prophet genannt wird. Aber ihr werdet entdecken, Jeremia hat nicht aus Selbstmitleid geweint, sondern er hat an Gottes Stelle als Prophet geweint, so wie er an Gottes Stelle gepredigt hat, so hat er an Gottes Stelle geweint. Das heißt, die Tränen Jeremias sind die Tränen Gottes. Ich bin hergegangen und ich habe in meiner Bibel überall, wo Jeremia weint, eine große Träne über den Bibelvers eingezeichnet und blau angemalt. Und ich muss euch eines sagen, dieses Bild der Tränen Gottes hat ganz tief in mein Leben hineingehört. Habe ich getan vor etwa 30 Jahren. Und das Bibelstudium ist mir unvergessen bis zu diesem Tag. Tränen Gottes. Gott hat gemeint, da steht der Jeremia als Prophet Gottes, als Stellvertreter Gottes in einem Volk, das untergeht. Und das sich nicht umwendet. Und Jeremia schreit und schreit. Ich zitiere jetzt Ezekiel, da lese ich gerade in meiner stillen Zeit, deshalb passt mir dieses Lukas-Studium nicht besonders gut in dieser Woche. Da bin ich gerade am Ezekiel, was schreit dieser Jeremia, dieser Ezekiel, warum willst du sterben, du Haus Israel? Ich habe keinen Gefallen am Tode des Sterbenden. Kehret um, so werdet ihr leben. Das ist die einzige Botschaft des Ezekiel. Sage mir nie einer, wie kann Gott so grausam sein und dem allem zusehen. Gott sieht nicht zu. Wie traurig ist das Herz des Menschen, der nicht bereit ist. Gott hat eine andere Bestimmung. Gott hat die Bestimmung, dass ich göttlich leben soll. Das ist das Matthäus-Evangelium 9,36. Und als Jesus das Volk sah, jammerte ihn. Da geht er den Ölberg hinein, Lukas 19, und zieht Jerusalem. Und er fängt an zu weinen. Jerusalem, Jerusalem, wenn doch auch du erkenntest zu deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient. Wie eine Henne ihre Küchlein versammelt. Da hat man zugeschaut. Gott sagt, er kommt vom Bauernhof, wir haben nicht mehr eine Henne gehabt, Junge. Das ist für uns immer ein faszinierendes Bild. Kann doch heute an einem Sonderbild stehen bleiben. Da sind die Küken sind gerade so 2-3 Tage alt. Dann sind sie mal putzig. Da geht die Henne spazieren, die schwärmen raus, die rennen wild umher. Und dann irgendwo fliegt ein Habicht oder eine Katze ist in der Nähe. Ein paar Rufe und dann blustert sie sich auf und die springen alle unter die Flügel und dann macht sie zu. Was willst du? Und die Katze geht vorbei. Schade, betrogen. Du kriegst es nicht. Und dieses Bild gebraucht der Herr, das allen Volk damals genauso bekannt war wie wir, weil man damit aufgewachsen ist. Wie eine Henne ihre Küchlein versammelt, so habe ich euch gerufen. Aber ihr habt nicht gewonnen. Was kann ich tun? Ich kann euch nicht mit Gewalt unter meine Flügel holen. Bitte schön, wenn ihr ins Verderben rennen wollt, dann rennt. Aber das ist nie Gottes Wille. Das ist nie Gottes Absicht. Und bis zum letzten Buch der Bibel ruft Gott den Menschen in die Gemeinschaft mit ihm. Also ein suchender Gott. Wenn wir nun die Bestimmung des Menschen etwas näher betrachten, dann haben wir ihre, oder, ja, Vers, Seite 14 vor uns. Und hier folgen wir nun ziemlich genau dem Text, sodass ihr, wenn ihr Seite 14, 15 und 16 habt, dann habt ihr das, was jetzt kommt, in der letzten Viertelstunde vor euch. Was ist nun die Bestimmung des Menschen? Wie heißt es in 1. Mose 1, 27? Gott schuf den Menschen ihm zum Bild. Ihm zum Bild. Warum hat Gott Menschen geschaffen? Er suchte Gemeinschaft mit Ebenbürtigen. Das werden wir nie verstehen. Gott verlangt nach mir, so störrisch mein Herz ist. Was hat es ihn gekostet, Gemeinschaft mit mir zu haben? Ihr seid teuer erkauft. Der Jesus musste auf Golgatha sterben. Gott musste seinen Sohn geben. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Aber das ist der Beweis für das, was ich aus 1. Mose 1, 27 ableite. Gott könnte ja gemütlich allein im Himmel bleiben, in alle Ewigkeit. Nein! Gott sehnt sich nach Gemeinschaft und er möchte einen vollen Himmel haben. Und jetzt schafft er Menschen in seiner Weise. Aber er schafft keine Roboter. Er schafft keine Marionetten. Was soll Gott mit Marionetten machen? Gott will ebenbürtige Wesen. Und darum macht er sie nach seinem Bild, so wie er. Und wir werden morgen oder übermorgen studieren, was das bedeutet für unser Menschsein. Aber jetzt hat Gott ein Gegenüber, Adam. Und Gott freut sich so. Und am Abend, wenn es kühl ist, geht er spazieren im Paradies, so lesen wir in 1. Mose 3. Er sucht Gemeinschaft. An der dritten Gemeinschaft mit seinem Adam und seiner Eva. Was ist die Bestimmung des Menschen? Die allererste Bestimmung meines Lebens ist Gemeinschaft mit Gott. Das ist die allererste Bestimmung. Und von dort aus ordnen sich alle anderen. Gemeinschaft mit Gott. Gott ist am Ziel mit dir und mit mir, wenn er Gemeinschaft mit uns hat. Das kann jetzt sein, hier in der Stunde. Du hörst zu und du öffnest dein Herz und du lässt es Gott in dein Leben hineinwirken. Was heißt Gemeinschaft mit Gott? Ist das wiederum so etwas Mystisches? Nein, das ist ganz einfach. Gemeinschaft hier. Was heißt Bibellese? Gespräch mit Gott. Wenn ich meine Bibel lese, dann habe ich Gott an der Strippe. Jetzt stellen wir uns vor, du bist an der Strippe, telefonierst mit mir. Ich höre, ich höre, ich höre. Du hast schon 10 Sätze gesagt, ich höre. Aber du hörst nicht. Was sagst du jetzt? Irgendwann zwischen hinein? Hallo, bist du noch da? Ja, ich höre zu. Ah, du hast nichts gesagt. Kannst du sehen, Gemeinschaft ist ja nicht Einbahnstraße. Gott möchte von mir hören. Was heißt Bibellese? Bibellese heißt, Gott an der Strippe zu haben. Jetzt liest du morgen früh in deiner Bibel. Du liest es deinen Vers. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Oh, Herr, wie hast du das wieder so fein gemacht, gerade in eine Zeit hinein, wo mir so bange ist. Fürchte dich nicht, danke. Ich habe dich erlöst. Danke, Herr. Ich habe, es geschehen. Ich habe dich bei deinem Namen, was? Du weißt, wie ich heiße? Ihr wisst ja, was das bedeutet, den Namen eines Menschen zu kennen. Ich probiere das also hier nicht aus. ihr werdet auch nicht unbedingt mitmachen, weil wir schon verfälscht sind durch unser Alter. Aber ihr könnt das in einer Kinderstunde, alle, wer je Kinderarbeit macht oder eine Kinderfreizeit hat, wenn die alle neu sind, keiner kennt mich, ich kenne noch keinen. Und er hat irgendwo einen Unruheherr. Das ist ein Junge mit dem roten Pullover. Das ist der Unruhestifter. Ihr könnt lange sagen, hey du! Wer? Kennt ihr das, wo man dann ganz bewusst um sich herum guckt, dass sie so wenig Michael sagen würden? Nicht? Dann gucken die beiden sich auch an, welcher ist gemein. Weil gerade die Michaels beieinander sitzen, hätte man eigentlich auseinandersetzen müssen. Ich werde nur eines tun, ich werde nach der Stunde sofort in Erfahrung bringen, natürlich nicht bei ihm, das wäre verkehrt, sondern über andere, wie heißt der Junge im roten Pulli? Ach, der Blonde? Ja, ja, der Blonde. Das ist der Ralf. Ich bete für den Ralf in der nächsten Stunde. Natürlich hat er wieder seine Kumpanen um sich herum. Natürlich spielt er sich hier. Hey, Ralf! Die sollen mal sehen. Wie vom Blitz getroffen, fährt der zusammen! Und ich werde die ganze Stunde Ruhe haben. Warum? Seinen Namen zu kennen heißt, Macht über ihn zu haben. Ihr, das schwache Geschlecht, ihr wisst gar nicht, was in meiner Jugendzeit für euch unanständig war. Ein Mädchen hat seinen Namen nicht preisgegeben. Bei einer Vorstellung hat man seinen Namen nicht genannt. Warum soll die Männerwelt wissen, wie ich heiße? Dann können sie mich erlufen. Interessant, dann blieb inkognito. Und nur wenn man vorgestellt wurde, nur in einem engeren Kreis, da hat man den Namen. Sonst nicht. Der Name, Gott weiß meinen Namen. Mose, Mose, Samuel, Samuel. Kennen wir das? Wissen wir, was das bedeutet? Wenn Gott mich ruft, du bist mein, geht's dort weiter. Oh. Ach so, Herr, ja, ich danke dir, dass du mich erlöst hast, aber ich habe nicht gemeint, dass ich jetzt dir gehöre. Alles, was ich habe, gehört jetzt dir. Merken wir, jetzt kommt die Auseinandersetzung. Du liest es weiter, so du durchs Wasser gehst. Ach Herr, das gefällt mir gar nicht. Ich gehe nicht gerne in die Not, aber ich will bei dir sein. Und so weiter. Wir treten in einen Dialog. Was heißt Gemeinschaft mit Gott? Gemeinschaft mit Gott heißt Gespräch mit Gott. Und wenn du so anfängst, ein Kapitel zu lesen, dann brauchst du eine ganze Stunde, bis du durch bist. Weil das ein Zwiegespräch mit Gott ist. Gemeinschaft mit Gott. Denken wir an die Gemeindestunden. Was ist das anderes? Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich am Sonntagmorgen zur Mahlfeier gehe, 3/4 Stunde vor dem Gottesdienst, dann danke ich so oft Gott und ich sage es oft den Geschwistern. Ich sage, Geschwister, sag mal, wer von euch würde jetzt, wenn die Gemeinde nicht Abendmahl angesetzt hätte, zu Hause 3/4 Stunden Zeit nehmen? Durch Lieder, durch Gebet, durch Schriftlese Gott anzubeten. Ist das nicht ein großer Segen? Ich sitze da und sage, danke Herr, für die 3/4 Stunden der Gemeinschaft mit dir. Wer hat mir geholfen dazu? Das Gemeindeprogramm. Hat gesagt, Mahlzeit. Danke. Das ist der Segen von Gemeinschaft mit Gott. Und das dürft ihr jede Stunde hier sagen. Danke, Herr, für die Möglichkeit der Gemeinschaft mit dir. Denn du sprichst durch dein Wort. Aber da ist ja auch die Gemeinschaft untereinander. Gott hat ja gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe sagen. Du kannst Danke sagen für den, der neben dir sitzt. Weißt du, dass wenn der neben dir sitzt, nicht neben dir säße, dass du deine Funktion nicht ausüben könntest? Kennt ihr das Bild des Glieder am Leibe Jesu? Wenn ihr nicht da wärt, könnte ich nicht sprechen. Ich bin auf euch angewiesen. Ihr helft mir, meine Funktion auszuüben. Und so ist das in der Gemeinde. Manchmal sitze ich gerade bei einer Mahlfeier, auf die letzte Reihe. Und dann fange ich an und sage, danke Herr für den Klaus. Du hast ihm wunderbare Gaben gegeben. Was ist der für eine Bereicherung in unserer Gemeinde? Danke für den Rainer. Mensch Herr, was hast du getan in seinem Leben? Und dann geht einfach die ganzen Reihen durch und preise Gott. So wie die Zeit reicht, überreiben jeden Einzelnen, ich muss euch eines sagen, meine Verbindung zu diesen Geschwistern ist nach diesem Gebet eine andere. Ich habe begriffen. Das sage ich zu meiner Frau, danke dir, dass du bereit bist, so viele Jahre meine Frau zu sein. Nie könnte ich Ehemann sein, wenn sie sich weigern würde, meine Frau zu sein. Hat meinen Kindern gesagt, danke, dass ihr meine Kinder seid. Ich könnte nie Vater sein. Das ist nicht immer leicht. Da gibt es dunkle Stunden, da gibt es Tränen. Aber Erziehung wirkt ja nicht nur einbahnstraßenartig, Erziehung wirkt ja zurück. Überlegt euch mal, wenn ich Junggeselle wäre, ich wäre unmöglich, ich würde wahrscheinlich auch gar nicht hier stehen, ich wäre unmöglich von der menschlichen Gesellschaft zu verkraften. Wahnsinniger Eigenbrödler. Ich sage nicht, dass jeder Junggeselle soll, aber ich kenne mich, ich kenne meine Neigung. Und ich weiß, dass mich meine Kinder ganz schön geschlaucht haben. Ich bin ihnen dankbar. Und so lernen wir plötzlich zu entdecken, die Gemeinschaft, das ist doch unser Reichtum. Es kann sein, dass einige von euch aus ganz ungläubigen Elternhäusern und Geschwisterkreisen kommen. Habt ihr schon gemerkt, ob ihr in England seid, ob ihr hier in Starnberg seid? Es dauert keine Stunde. Und wo Gottes Kinder betroffen werden und sich als Gottes Kinder zu erkennen geben, da fühlst du dich sofort zu Hause. Du bist mehr verbunden mit deinem Christen als mit deinen eigenen ungläubigen Blutsverwandten. Ist das wahr? Jawohl. Wozu sind wir bestimmt? Zur Gemeinschaft. Etwas, was wir in dieser Stunde überhaupt nicht ansprechen. Natürlich wird der Gegenspieler Gottes da hineinkommen und die Gemeinschaft zerstören. Er wäre ja nicht der Teufel. Natürlich wird er mir die schlechten Seiten und die Schwachheiten und die Sünden meines Bruders zeigen, damit ich die Gemeinschaft mit ihm nicht aufnehme, sondern ihn kritisiere. Das ist doch selbstverständlich. Der Teufel wäre nicht der Teufel, wenn er nicht den Plan Gottes durcheinander bringen würde. Aber wir studieren ja den Plan Gottes. Und ich muss wissen, wozu sind wir da? Zur Gemeinschaft. Genießt es in dieser Woche. Öffnet euch und seid offen für andere. Und wir werden ungeheuer gewinnen. Warum? Weil das unsere Bestimmung ist. Zur Herrschaft. Gott hat gesagt, in der Schöpfung, der Mensch soll die Erde füllen, sie untertan machen und über sie herrschen. Also, der Mensch ist zur Herrschaft bestimmt. Darf der Mensch zum Mond fliegen? Natürlich. Macht euch die Erde untertan. Darf der Mensch einen Fernseher bauen? Natürlich. Darf der Mensch ein Auto bauen? Natürlich. Was ist die Tragik? Plötzlich fährt der Mensch nicht mehr das Auto, sondern das Auto den Menschen. Ich glaube, jeder Autofahrer ist ehrlich genug zuzugeben, dass er die Situation kennt. Plötzlich herrsche ich nicht mehr über den Fernseher, sondern der Fernseher beherrscht mich. Kennst du das, wenn man abends gefallen ist, aufzustehen und ins Bett zu gehen? Früher habe ich gesagt, man ist zu faul aufzustehen, zum Kasten zu gehen und zu drücken. Heute braucht man das ja gar nicht mehr. Man sitzt im Sessel, man hat den Schalter bei sich, man bräuchte nur drücken, man drückt nicht. Dazu noch zu faulen. Weil das Ding einem beherrscht. Das ist die Tabakpflanze. Ein armer Sklave, der jahrelang geschrien und gekämpft und weiß nicht was hat, steht vor euch. 10 cm Länge. Aber so habe ich geflattert, wenn die Zeit ein bisschen lauer wurde. Beherrscht. Alkohol, beherrscht. Soll ich weiterfahren? Überlegt euch einmal, Kaffee, Schokolade und so weiter. Wie können wir geritten werden von etwas? Die Mode. Da gibt es Leute, ich darf nichts zu sagen. Die Fantasie von euch ist angestachelt genug. Ihr könnt das selber tun. Da ist die Herrschaft um uns, das ist die Natur um uns. Denkt mal an das riesige Thema Rohstoffraubbau, Umweltverschmutzung und so weiter. Wozu ist der Mensch bestimmt?
zu herrschen.
Was hat er gemacht? Ist ein Beherrschter geworden. Da ist die Natur an uns. Haare, Körperpflege, Kleidung. Was sind, nicht nur Mädchen, aber doch dort mehr, was sind Geschöpfe heute geritten von dem, was in ist? Kennt ihr den Ausdruck, das Modediktat? Herrsche. Da ist die Natur in uns, das sind die Triebe, die Begierden. Denkt einmal an den Sexualtrieb. Ob das Selbstbefriedigung, ob das Betätigung zu zweit ist, gleichgeschlechtlich, partnerschaftlich, ist egal. Wer beherrscht wen? Was ist Gottes Bestimmung? Adam, herrsche. Jetzt kommt der Sündenfall. Aber wir sind ja erlöst, wir sitzen hier ja als Christen. Wozu kommen wir? Gott will uns zurückführen dahin, wo er uns bestimmt hat. Kennt ihr die Fresslust? Ist dir das eine der modernsten Krankheiten in Deutschland? Magersucht und Fettsucht? Ist dir das die weit verbreitetste Sucht, die Spielsucht ist? 20 Millionen Deutsche. 20 Millionen Deutsche haben die Spielsucht, mehr oder weniger. 20 Millionen. Jeder dritte Deutsche hat in irgendeiner Form Spielsucht. Wird beherrscht. Kriegt einen Rappel. Und dann geht nichts mehr, bis diese Sucht befriedigt wird. Jetzt sind wir erlöst. Was möchte Gott? Er möchte uns wieder zurückführen. Wohin möchte er uns zurückführen? Wir müssen nicht zu den Grünen gehen, wenn wir an die Welt denken. Ein Christ hat Umwelt im Auge, nach bestem Wissen und Gewissen. Ein Christ kann die Natur, über die er herrschen soll, nicht zerstören. Das fängt schon beim kleinen Kind an. Da sind es Ameisen auf der Straße und wir spazieren gerade. Welches Kind springt nicht auf die Ameise zu und tritt dran? Wie werden wir als christliche Eltern handeln? Eine runterlatschen, das machst du nie wieder. Sicher kann ein Weg sein, ich schlage ihn nicht vor. Wir nehmen zu Hause ein Buch über Ameisen. Und wir sitzen eine halbe Stunde hin und wir studieren mit dem Kind einmal Ameisenbau. Und beim nächsten Spaziergang werden wir beobachten, das Kind sieht die an. Papa, sag mal, ist die jetzt gerade beim Apportieren? Geht die nach Hause oder geht die weg? Ach, das können wir mal studieren. Großartig. Das Kind wird nie mehr, zeitlebens, nie mehr eine Ameise. Kennt ihr jene Kinder, die so in der Natur Löwen sind? Nicht mit dem Fuß, das knallt so schön, wenn man die richtig erwischt. Oder Schinknelken. Das sind die allerbesten im Garten, in der Gegend. Die knallen richtig, wenn man sie mit dem Schuh unter der Blume ankickt. Und je schneller, je fester, desto größer ist der Knall. Das ist ein Spiel, das Kinder gerne machen. Wenn ihr es nicht kennt, braucht es nicht ausprobieren. Ich kann dem Kind eine runterlatschen. Ich sage das wieder. Okay, das mag deine Erziehung sein. Meine ist es nicht. Wir werden einmal die Geschichte von der Pusteblume miteinander studieren. Und wir werden einmal Fallschirm Jagd machen und so weiter. Und wir werden einmal eine frisch geklärte Straße, asphaltierte Straße, wo so Buckel entstehen, wochenlang beobachten, wo dann plötzlich der Löwenzahn durch eine dicke Decke bricht. Und dann werden wir über die Kraft, die in dieser Blume ist, miteinander sprechen, die der große Schöpfer Gott so ausgestattet. Und das Kind wird nie wieder, zeitlebens nicht, einen Löwenzahn kriegen. Merkst du etwas, wie die Ehrfurcht vor Gott uns zurückführt in die Bestimmung, die Gott über unser Leben gestellt hat? Und so könnten wir jetzt fortfahren. Kannst du jetzt ganz einfach, ich bin Mann, ich sage jetzt mal von meiner Seite, Kannst du jetzt einfach, weil du ein schönes Mädchen siehst, ein anziehendes Mädchen, denken, wie wär's mit der im Bett? Auf Eroberung gehen? Kennt ihr diese Sprache der Welt? Das ist beherrscht von der Lust, von den Trieben in uns. Was heißt herrschen? Ich habe das oft gesagt. Preise Gott, über dem schönen Geschöpf, schönes Mädchen zu sehen, ist keine Sünde. Noch einmal zu gucken, dann geschieht Sünde. Preise Gott über der Schöpfung. Was sagt Josef? Sollte ich ein so großes Unrecht tun, wieder? Wieder? Und nicht wieder die Frau Potiphar, interessanter. Ach, Josef steht unter Gott. Das ist das ganze Geheimnis. Steh unter Gott. Als Verlobte. Dies ist der sicherste Weg der Bewahrung. Die Ehrfurcht vor Gott wird Ehrfurcht voreinander bringen. Noch eine Minute. Berufen, bestimmt zum ewigen Leben. Es ist nicht wahr, dass wir nur ein zeitliches Geschöpf sind. Mein Leben erschöpft sich nicht in dieser irdischen Daten. Wer nur für heute lebt, kann nie richtig leben. Wer für die Ewigkeit lebt, nur der kann richtig leben. Darum sagt der Psalmist, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Natürlich würden wir jetzt meinen, ja, dann bist du Pessimist, dann bist du niedergeschlagen. Dann denkst du, ach, wie schade. Nein, wenn du an dein Ende denkst, dann denkst du, wie du dann wünschst, gelebt zu haben. Sterbebettgespräche. Ach, wenn ich noch einmal, dann würde ich. Lehre uns bedenken, dass wir sterben. Denke daran, dieses Leben ist nur Vorbereitung für eine lange, lange Ewigkeit, die nie aufhört. Und wer nicht in dieser Perspektive lebt, der kann nicht richtig leben. Das ist meine Bestimmung. Das ist ewiges Leben, das sieht dich. Unser Christenleben ist kein Leben von Dogmen, von Lehren. Unser Christenleben ist ein Leben mit einer Person. Christus. Das ist unsere Bestimmung. Von der Bibel.